Hallo und herzlich willkommen zu Freizeitpark im Ohr, dein Freizeitpark-Podcast von Theme Park Central. In dieser Folge nehmen wir euch mit auf die diesjährige IAPA Expo in Wien. Chris und Niklas waren dieses Jahr da und berichten von ihren Erlebnissen.
Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks übers Web direkt zu dir.
Ja, toll, dass ihr heute beide dabei seid. Zum Anfang vielleicht erstmal die ganz allgemeine Frage für die, die sich vielleicht nicht so gut auskennen. Was ist überhaupt die IAPA Expo in Wien?
Also die IAPA Expo ist eigentlich die größte Messe der Freizeitparkindustrie. Und die IAPA Expo Europe, eben die größte von Europa, fand dieses Jahr statt in Wien, der Hauptstadt Österreichs. Und ich habe euch ein paar Zahlen mal mitgebracht, einfach nur um die Reichweite zu sehen. Wir hatten über 12.000 Besucher auf der IAPA Expo. Über 5.600 Firmen waren zu Gast. Also wenn man die Besucher und ihre zugehörigen Firmen ansieht. Und Aussteller waren auf der IAPA über 600 Stück auf fast 18.000 Quadratmeter. Also schon eine beachtliche Größe. Mit dabei waren Aussteller aus so ziemlich allen Branchen der Freizeitindustrie. Also das beginnt, sage ich mal, bei Achterbahnherstellern, so ziemlich die klassischen Unternehmen der Industrie, aber auch Zulieferfirmen oder Automaten, Spieleautomaten, Trampolin, Parkproduzenten oder was auch viel unterwegs war, waren Animatronic-Hersteller, eben auch viele aus Fernost, sage ich mal. Ja, aber auch heimische Firmen wie Hoffmann-Figuren. Ja, die Messe ging 3 Tage und es waren auch mehrere Events eben, die stattgefunden haben, mehrere Reden von Teilnehmern der Branche. War ein ganz interessantes Ereignis.
Ja, vielen Dank für den Überblick erstmal, Niklas. Und für euch beide ging es ja dann vom Theme Park Central HQ in Iserlohn bis nach Wien, wo die Expo ja dieses Jahr stattfindet. Nächstes Jahr dann übrigens in Amsterdam. Und wie du schon ein bisschen anmerken lassen hast, ist das wirklich die Expo, wo die ganz Großen der europäischen Freizeitindustrie sich tummeln. Und da will ich nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern dich direkt fragen, Chris, wie war denn so euer erster Eindruck, als ihr dann am ersten Tag in die Messehalle gekommen seid?
Man kann schon mal festhalten, dass man selber vielleicht ein bisschen zu unvorbereitet war, weil die Messehalle erschlägt einen schon enorm. Genauer gesagt waren es 3 komplette Messehallen, die man besuchen konnte. Und das ist ganz interessant, weil die Halle A ist zum Beispiel den langjährigen Mitgliedern vorbehalten. Da findet man einen B&M oder Vekoma und diese ganzen größeren Firmen, die auf der ganzen Welt Spaßmaschinen hinstellen. Und das muss man schon sagen, in gewisser Weise ist das wie ein Klassentreffen. Also wenn man so ein bisschen, wie wir jetzt, mit den Firmen auch in Kontakt steht oder mit den Parks, dass man dann bekannte Gesichter trifft, man unterhält sich ein bisschen, man lässt sich die neuesten Entwicklungen zeigen. Das ist eigentlich schon verrückt irgendwie. Auch dann die Menschen hinter den E-Mails und den Telefonaten mal in echt zu treffen. Und hier und da gibt es auch noch ein paar Ankündigungen, wie das Phantasiana zum Beispiel, was Niklas schon mal angedeutet hatte, mit Mack Rides, die neue Achterbahn, eröffnen wir 2025, das kriegt man dann mit. Oder ganz wichtig sind auch diese sogenannten Edo-Sessions, wo man einen tieferen Blick in die Branche bekommt. Ich hatte da zum Beispiel ein Panel besucht von Liseberg, wo die Entwicklung von Helix ein bisschen näher erläutert wird. Da bekommt man so ein gutes Gefühl, wie die Industrie eigentlich arbeitet und was die Faszination halt ausmacht. Und ist schon sehr, sehr interessant. Dann gibt es auch tatsächlich Attraktionen zum Ausprobieren. DOF aus der Türkei, die hatten einen VR-Simulator zum Beispiel da, den man ausprobieren konnte, kostenlos. Was auch ganz spannend ist, dass Coca-Cola ihre Freestyle-Automaten da zur kostenlosen Verfügung hingestellt hatte und so weiter. Also das Portfolio an Dingen, die man machen, ausprobieren kann, sind auch für Enthusiasten ist äußerst groß. Also jeder kann im Grunde die Messe besuchen, wer mag. Ist einfach ein Riesenspaß, aber auch verdammt anstrengend tatsächlich.
Ja, das glaube ich dir. Vielleicht kannst du an dieser Stelle nochmal ganz kurz für unsere Zuhörer klarstellen, die Messe steht prinzipiell jedem offen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, muss man jetzt nicht Pressevertreter oder Mitarbeiter bzw. Repräsentant der ausstellenden Firmen sein. Man kann auch einfach als ganz normaler Freizeitparkfan sich ein Ticket kaufen und jetzt zum Beispiel nächstes Jahr nach Amsterdam fahren. Ist das richtig?
Nee, du kannst im Grunde dir ein eigenes Ticket kaufen. Den genauen Preis habe ich tatsächlich jetzt gar nicht im Kopf. Aber ich meine, er wäre sogar einigermaßen erschwinglich. Und ist halt schon cool, wenn man als Fan, ja, man muss ja auch dazu sagen, jeder ist ja Fan, ne, der auf diese Messe geht. Das ist halt schon toll, so auch bekannte Persönlichkeiten aus der Branche zu sehen, wenn sie einfach an einem vorbeilaufen. Und das ist schon irgendwie sehr, sehr cool. Aber die Messe ist im Grunde für jeden zugänglich, ja.
Ja, okay, sehr interessant. Vielleicht überlegt jetzt ja jemand, der gerade diesen Podcast hört, auch nächstes Jahr in Amsterdam dann dabei zu sein. Da habe ich dann gleich die nächste Frage. Du hattest ja anfangs diese Edu-Sessions angesprochen. Sind die denn auch für die normalen Besucher dann zugänglich oder nur für Leute mit Pressetickets beziehungsweise nur für die Aussteller oder die Fachleute in der Freizeitparkbranche? Denn da sind ja einige sehr interessante Talks dabei, natürlich viel Operationelles wahrscheinlich auch. Aber du hattest auch angesprochen, dass es da ein paar Hintergründe zur Entstehung von Helix in Liseberg gibt. Vielleicht kannst du uns dazu auch noch ein bisschen mehr erzählen, denn der Talk klang sehr, sehr spannend.
Ja, genau. Um nochmal irgendwas vorwegzunehmen. Also ich weiß nicht, ob man als normaler Ticketbesucher die Edu-Sessions besuchen darf. Also vielleicht müssen wir dazu sagen, dass wir halt einen Pressezugang bekommen hatten von der IAPA selbst. Und ich weiß nicht ganz genau, wie groß da die Privilegien sind, die wir benutzt haben oder einfach nicht benutzt haben, weil wir sie nicht wussten. Also das weiß ich gerade nicht. Aber genau, ich war dann in der Edu-Session drinne von Helix in Liseberg. Da war dann Andreas Andersen von Liseberg selber da und mehrere Personen, die an dem Projekt beteiligt waren. Und da wurden dann im Grunde die ganzen Iterationsstufen des Layouts vorgestellt. Also ursprünglich sollte Helix ein Hypercoaster, glaube ich, werden oder Megacoaster. Nee, Megacoaster war das, genau. Der quasi über Liseberg hinweg geht. Also da hatten sich dann die Verantwortlichen gegen entschieden, weil das Besuchserlebnis in Liseberg relativ geschmälert werden würde, weil eigentlich überall hätten Stützen runtergekommen und da wäre der Charme von dem Park einfach verloren gegangen. Und dann gab es, wie gesagt, mehrere Iterationsstufen bis zum schlussendlichen Layout. Und was ich halt super interessant fand, dass der Park auch zu Enthusiasten hingegangen ist damals und hat das Layout schon gezeigt. Und zum Beispiel, viele wissen vielleicht, wenn man aus der Station fährt, hat man sofort ein Überkopfelement. Und das ist tatsächlich resultierend aus einem Fanvorschlag, das der Park dann umgesetzt hatte. Und genau, dann wurde das Layout, so wie es heute ist, dem Berg angepasst. Und diese wirklich, wirklich fantastische Fahrt ist dann entstanden. Und kleiner Funfact ist im Grunde, dass das Ursprungslayout jetzt in Australien in der Warner Brothers Movie World steht als DC Rivals. Also das war wohl der Ursprungsgedanke, wie Helix aussehen sollte. Und Andreas Andersen hat halt erzählt, dass er schon mit einem lachenden, weinenden Auge die Anlage in Australien gefahren ist, weil er sagte halt, die haben quasi die Entwicklungsarbeit mitgeleistet, dass dieses Layout so entstehen konnte. Und er sagt, das ist halt dennoch eine riesige Spaßmaschine, die er auch gerne in Liseberg gesehen hätte. Aber aufgrund dieser ganzen Stützenkonstruktion und diesem, ich weiß nicht, ob ihr in Liseberg schon mal wart, das ist ja unheimlich gedrungener Freizeitpark mitten in Göteborg. Und da hast du jetzt nicht so die Flexibilität vielleicht, wie in anderen Parks, im Europapark, der mal eben so eine große Achterbahn über einen Parkplatz bauen kann. Und deshalb, ist schon gut oder erstaunlich, dass die quasi zwei Weltklasse-Layouts im Park entwickelt haben. Was ich auch ganz interessant fand, dass der Park auch eine eigene Achterbahn-Konstruktionsabteilung hat, die ersten Entwürfe für die Hersteller schon konzipiert und dass dann mit dem Hersteller zusammen geschaut wird, inwieweit ist dieses Layout möglich Und da bin ich mir gar nicht so sicher tatsächlich, ob jeder Freizeitpark solche Möglichkeiten, also größerer Freizeitpark solche Möglichkeiten hat, dem Hersteller schon so gut zuzuarbeiten. Genau, das war im Grunde die Edu-Session mit Helix. Die ging dann ungefähr eine Stunde tatsächlich. Und man hat auch parallel die ganzen Artworks gesehen auf Leinwand. Und um vielleicht ein Gefühl dafür zu bekommen, was für Edu-Sessions es noch gab. Es wurde viel über Sicherheit natürlich gesprochen. Also da gab es so Sicherheitspanels. Dann gab es einen CEO-Talk, wo unter anderem die Geschäftsführerin vom Disneyland Paris dabei war. Aber da war zum Beispiel Presse nicht erlaubt, warum auch immer. Dann gab es auch eine Session, wo Presse auch nicht erlaubt war, wo es darum ging, Krisenkommunikation ordentlich zu machen. Also ist irgendwas im Park passiert? Wie kannst du kommunikativ gut nach außen treten? Also da haben auch Parks einen richtig hohen Value rausgezogen, vermute ich mal, wenn der Fall eintritt, den wir nicht hoffen, dass irgendwas Schlimmes passiert, dass sie auch direkt geschult sind und entsprechend in die Öffentlichkeit treten können. Und das ist halt ein super wilder, spannender Mix, den man da mitkriegen kann. Und offen ist tatsächlich eine, wie hieß die nochmal? Ich glaube, das war die Innovation Stage in Halle C. Da konnte, soweit ich das mitbekommen habe, eigentlich jeder dran teilnehmen. Dann hast du, die haben dann so eine Bühne mitten in der Halle aufgebaut und jeder, der interessiert war, konnte sich mit Kopfhörern halt hinstellen oder hinsetzen und konnte an dem Gespräch folgen. Da waren zum Beispiel viele so Zukunftsthemen tatsächlich mit AI und hier von der Uni in Breda, da war jemand da und hat aktuelle Zukunftsprognosen so ein bisschen vorgestellt. Da war ich jetzt persönlich leider nicht dabei, weil mir die Zeit gefehlt hatte, weil man einfach zu viel zu tun hatte. Und genau. Also das ist so grob abgerissen, was das Edutainment oder Education-Angebot auf der IAPA Expo Europe war. Und wenn man dann noch IAPA-Mitglied ist, dann gibt es sogar noch Edutouren. Also die haben zum Beispiel den Family Park vor der Messe noch besucht. Da gab es dann exklusive Rundführung für die IAPA-Mitglieder mit Insights und so weiter. Also wenn man IAPA-Mitglied ist, ist das eigentlich der Place to be im Jahr, also zumindest in Europa, dass man da alles Wissen rausziehen kann, netzwerken kann und als besserer Mensch nach Hause gehen kann.
Ja, mega spannend. Niklas, du warst ja natürlich auch vor Ort, wie anfangs erwähnt. Willst du uns vielleicht mal erzählen, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, gerne. Also für mich war das tatsächlich meine erste Japan Expo und dementsprechend war ich auch etwas aufgeregt davor. Und ja, wenn ich dann so als Jungfrau, als Messejungfrau die Halle betrete, wurde ich echt ganz schön erschlagen. Vor allem die Halle B war es, glaube ich, wo die ganzen Automaten gestanden sind. Also Spieleautomaten aus allen Variationen. Das ist einfach der Wahnsinn. Da ja jede Maschine auch ihre Laute von sich gibt, dann das ganze Licht, das ist einfach erschlagend. Was mich am meisten interessiert hat, waren tatsächlich die Herstellerfirmen. Ich war auch im Gespräch mit einigen Herstellern, zum Beispiel Ride Engineers Switzerland. War eigentlich total interessant, weil die Dame vom Stand direkt auf uns zugegangen ist. Vielleicht hat sie gemeint, wir sind potenzielle Kunden, ich weiß es nicht. dann hat sich aber relativ schnell rausgestellt, dass wir eben Pressevertreter sind und das Gespräch ging auch in die Presserichtung, sodass wir ja einen USB-Stick bekommen haben mit Infos zu den Neuheiten, die RES so liefert. Und ja, allgemein zum Portfolio, total interessant. Was ich auch total spannend fand und noch gar nicht kannte davor, war das sogenannte Battle Card. Das ist in Wien eben angesiedelt. Ich glaube, die haben aber mehrere Standorte sogar. Bin ich mir jetzt, Chris nickt, das ist gut. Also es gibt mehrere Standorte von Battle Card und die haben sich sozusagen in eine Messehalle eingemietet. Also diese Aktion oder Attraktion gibt es auch jetzt nach der Messe noch in Wien. Und zwar ist es sozusagen Mario Kart in Real Life. Also wie kann man sich das vorstellen? Die ganze Halle ist ausgestattet mit Projektoren, die den Boden ja bestrahlen. Und somit wird eben die ja, Rennstrecke auf den Boden projiziert. Es gibt keine echten Hindernisse mehr, sondern alles ist ja virtuell. Und es gibt wie bei Mario Kart selbst auch Items zum Einsammeln, wo man dann seine ja, Konkurrenten etwas ärgern kann. Sagen wir es mal vorsichtig so. Fand ich total faszinierend, dass sowas technisch möglich ist. Ja, was hat mich noch interessiert? Also spannend war es für mich, auch meinen ehemaligen Arbeitgeber wieder zu treffen. Firma Attraktion aus Tuchlauben und Wien. Mit dem ja, CEO Markus Bayer, der auch da war. Und die hatten zum Beispiel ein neues Projekt für ihr Playneo. Playneo ist ein, ja, wie nennt man das? Ein Free Roaming Experience, glaube ich, nennt man das Ganze. Also es sind drei Leinwände aufgestellt in einem Raum. Und auf den Leinwänden wird das Spiel dargestellt und in der Hand hat man sogenannte Shields, mit denen man dann ja Ziele abschießen kann. Und das Neue, was es jetzt gibt von Attraktion, ist ein Spiel mit der Lizenz Angry Birds. Das ist ein ja großer Fortschritt jetzt eben für Attraktion, dass man auch mal eine Lizenz oder eine Filmspiele-Lizenz nutzen kann. War total spannend. Und ja, was auch ein Thema war und immer noch ist in der Branche, ist Virtual Reality. Da gab es auch einiges zum Probieren, eben Simulatorenfahrten zusammen mit VR-Brille. Es war auch spannend auszuprobieren, wie eben auch jedes System sich etwas anders verhält. Also wir haben ein System auch probiert. Da sitzt man nicht auf einem Stuhl, sondern liegt fast schon in seinem Reifen, also wie die Reifen rutschen, blöd gesagt, wie man jetzt von größeren Thermen kennt. Und das Ganze als Simulatorfahrt mit VR-Brille, das ist echt spannend. Aber nicht die bequemste Position für einen Film, finde ich jetzt persönlich, aber das ist Geschmackssache. Genau, das ist so mal mein kleiner Abriss von der Messe, ja, und meine Erfahrungen.
Ja, sehr spannend. Danke auch für deinen Einblick. Von dem, was du jetzt so erzählt hast, ist mir vor allem das Battle Card jetzt in Erinnerung geblieben. Da wir alle natürlich ohne Ende in Sicht auf das nächste Mario Kart, auf Mario Kart 9 warten, ist das vielleicht jetzt erstmal das nächstbeste, um die Rennlust zu stillen. Ja, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen was vom Konzept erzählen, denn die breiten sich ja ziemlich schnell, vor allem in den Niederlanden und Deutschland, jetzt gerade aus.
Chris, weißt du das? Also ich weiß es nicht sicher.
Also der Hintergrund ist im Grunde, dass das System Battlecard, das ist im Grunde, ja, oder anders, Battlecard braucht halt große Hallen. Und da sind natürlich Messehallen, die nicht benutzt werden, prädestiniert für. Die zimmern dann, glaube ich, über 50 Beamer halt oben an die Decke, damit, was Niklas schon erzählt hat, die Fahrstrecke auf dem Boden projizieren können. Die Autos sind, so wie ich das mitbekommen habe, alle miteinander irgendwie verbunden. Also die interagieren auch teilweise miteinander und so. Und genau, also Battlecard war im Grunde ganz lustig. Also das war ein halber Stand, wo du dich informieren konntest, wenn du interessiert bist, einen Franchise-Standort halt aufzumachen. Die haben aber auch die Technik ein bisschen erklärt. Und dann konntest du dann halt kostenlos während allen Messetagen eine Runde Battlecard spielen. Und eine Runde Battlecard ist immer ungefähr eine Viertelstunde und besteht aus drei Spielen. Es gibt verschiedene Spielmodi. In unserem Fall, wo wir uns gebattelt haben, haben wir zwei Runden quasi Mario Kart gespielt. Da wird eine Strecke auf dem Boden projiziert, wie gesagt. Und du kannst halt verschiedene Items einsammeln, welche du dann zum Beispiel abfeuern kannst. Da ist eine Rakete dabei, wie bei Mario Kart, dass du den Vordermann abschießen kannst. Wenn du ihn triffst, bleibt da stehen. Und in dem Kart ist ein kleines Display drin, dass du halt noch sehen kannst, wer dich abgeschossen hast. Also ist bei einer längeren Spielrunde und du wirst immer wieder von der gleichen Person abgeschossen, das Hasspotenzial schon sehr hoch. Das macht natürlich dann noch mehr Spaß, weil du hinten an den Karts, die haben so eine Art Nummernschild und da steht halt sogar dann noch der Name drauf, wer in dem Kart sitzt. Also du weißt ganz genau, wer dich abgeschossen hat und wen du quasi kriegen musst. Als weiteres Item gibt es ein Ölfass. Das ist dann quasi die Banane wie bei Mario Kart. Also du hast dann, wenn du das auslöst, eine riesige Öllache hinter dir, wo dann die Karts... Aber ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, du bleibst stehen, wenn du da durchgefahren bist, kurz. Und es gibt eine Batterie, das ist dann der Boost, den, der macht dich halt schneller. Und ich muss echt sagen, ich war überrascht, wie schnell die Dinger eigentlich dann fahren können, weil super groß ist die Strecke tatsächlich nicht. Also, das war schon sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Und das Spielprinzip, zum Beispiel bei dieser Mario Kart-Variante, ist diese. Du startest auf verschiedenen Positionen auf dem Parcours und du fährst dann eine bestimmte Zeit. Und dann geht es darum, wer hat in der Spielzeit die meiste Strecke zurückgelegt. Das wird dann oben gemessen, auch durch die Beamer vermute ich. Oder ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ne? Auf jeden Fall werden um deine Karts so ein Schein irgendwie projiziert von den Beamern. Also das ist wie ein Videospiel. Und dann wird am Ende geguckt, wer die meiste Strecke zurückgelegt hat. Und dann gibt es ein Scoreboard. Je nach Runde wechselst du dann, also bekommst du Punkte, wie bei der Formel 1. Und kannst deinen Platz verteidigen, aufsteigen, absteigen und allen Klimbims. Genau, das hatten wir 2 Runden gespielt. Und die dritte Runde war so eine Art Snake. Also du musstest dann Items einsammeln. Dann wurden hinter deinem Kart Kugeln projiziert. Und wenn du es dann geschafft hast, mit deiner Kugelschlange andere Leute in die Bedrängnis zu bringen, dass sie nicht mehr dich passieren können, ohne über deine Kugelschlange zu fahren, verlieren die ihre Dingens. Genau, und das sind im Grunde dann die 3 Modi gewesen, die in einem großen Paket von einer Viertelstunde zusammengefügt werden. Ich habe auf der Website von denen gesehen, es gibt auch eine Art Autosoccer, also so ein Fußballspiel, wo dann ein Ball auf dem Boden projiziert wird, wo du dann gegeneinander spielen kannst und so weiter. Oder dass du irgendwelche Zonen auf dem Boden farblich markieren musst und da gibt es Variationen ohne Ende. Und ich glaube, in Deutschland gibt es auch mehrere Standorte, wo ich mir auf jeden Fall sicher bin, ist Bochum und Köln. Da gibt's die, also das ist dann auch in alten Hallen beziehungsweise Messehallen. Und der Vorteil ist ja einfach für die Messe, die können die Halle, die zu dem Zeitpunkt nicht für eine Messe benötigt wird, einfach Battlecard reinstellen. Der Umbau ist unfassbar schnell gemacht, weil die Beamer, die bleiben oben an der Decke. Und dann wird einfach nur die Ladestruktur schnell reingezogen für die Cards. Die Karts werden reingefahren und das war es dann schon fast. Also die haben dann nur so Absperrgitter noch drin gehabt, wo wir da waren. Ich vermute, das ist das normale Setup gewesen. Und dadurch sind halt die Hallenbetreiber unfassbar schnell in der Lage, die Hallennutzung zu verändern. Und meiner Meinung nach ein echt smarter Gedanke, um solche großen Hallen anderweitig zu benutzen. Und das Spiel macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das ist dann im Grunde grob zusammengefasst Battlecard.
Ja, mega spannend. Da bekomme ich auf jeden Fall auch super Lust zu, das Ganze mal auszuprobieren. Wo wir gerade über Karts reden und somit im ganz groben Sinne beim Thema Räder sind. Niklas, du hast ja auch einen ganz interessanten Stand zum Thema Achterbahnräder besuchen können.
Okay, ja, wir hatten ja einige nette Gespräche auch auf der Messe und ein Gespräch, was mir da besonders in Erinnerung geblieben ist, ist das Gespräch am Stand von Räder Vogel. Ist jetzt bestimmt nicht für jeden ein Begriff, aber es gibt auch Hersteller für Achterbahnräder, tatsächlich. Und Räder Vogel ist einer der größten Player in diesem Business. Beliefert zum Beispiel Gerstlauer, aber auch Mugrise oder Intermin. Und ja, wir hatten eben ein nettes Gespräch, wie überhaupt Achterbahnräder funktionieren. Denn das Ganze ist auch nicht so selbsterklärend. Man hat ja im Prinzip 3 Arten von Rädern. Einmal das Lastrad, auf dem ja die Hauptlast des Zuges lastet. Das ist das Rad über der Schiene. Dann gibt es die Führungsräder, die sind an der Seite der Schiene und führen eben den Zug auf dem Track entlang. Und ja, von unten her gibt es noch das Unterfangrad, was ein Abheben des Zuges verhindert. Und was ich total interessant fand, war, dass Lastrad und Führungsrad eben mit einer bestimmten Kraft richtig angepresst sind an die Schiene aber im Gegensatz dazu das Unterfangrad überhaupt nicht. Also da ist wirklich eine blattdicke Abstand zwischen Schiene und Unterfangrad. Und ja, dieses Unterfangrad berührt die Schiene tatsächlich nur bei negativen G-Kräften, also bei Airtime-Momenten. Das fand ich echt spannend. Und wer mehr zu Achterbahnrädern wissen möchte, kann auch gerne mal auf themeparkcentral.de vorbeischauen. Unter der Rubrik TPC 101 gibt es nämlich die Unterkategorie Technik und dort gibt es einen Artikel über Achterbahnräder.
Ja, vielen Dank für diesen im wahrsten Sinne des Wortes runden Abschluss. Damit haben wir dann leider auch das Ende unseres Podcasts erreicht. Vielen, vielen Dank, dass ihr beide dabei wart und eure Eindrücke aus erster Hand mit mir und unseren Zuhörern geteilt habt. Nächstes Jahr gibt es bestimmt wieder eine Folge mit Eindrücken aus der IAPA, vielleicht bin ich dann auch dabei. Vielen Dank auch an euch, dass ihr euch diese Folge angehört habt. Ihr könnt gerne in den Kommentaren über den Link in der Podcast-Beschreibung oder auf themeparkcentral.de eure Meinung zu diesem Podcast abgeben oder erzählt uns auch, welche Neuheit euch dieses Jahr am besten gefallen hat oder welche euch am meisten überrascht hat.
Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks übers Web direkt zu dir.